Willkommen zu einer neuen Folge Pre-Sales Unleashed und heute spreche ich mit Joachim Mösner. Joachim ist Director Specialist Solution Consulting bei ServiceNow für die Region EMEA Central. Das heißt, er führt ein Team von über 40 Specialist Solution Consultants, also die Leute, die bei den Kunden die technische Tiefe in die komplexen Deals einbringen. Bevor er zu ServiceNow kam, war Joachim über 14 Jahre bei Microsoft, unter anderem als Solution Sales Lead für Public Sector und davor nochmal 8 Jahre bei Hewlett Packard Enterprise. Also jemand, der wirklich aus der Praxis großer und komplexer Vertriebsorganisationen kommt. Und genau darum soll es heute auch gehen. Wie funktioniert Pre-Sales eigentlich in einer Matrix-Organisation? Wenn du Field SEs hast, Specialist SEs, Account Executive, Solution Seller, so wie orchestriere ich das Ganze, ohne dass der Kunde das Gefühl bekommt, er arbeitet mit 3 verschiedenen Firmen unter einem Dach. Wir sprechen darüber, wie man aus der Demo-Monkey-Falle herauskommt, warum internes Value-Selling manchmal genauso wichtig ist wie externes und was Joachim meint, wenn er sagt, wir müssen von Inside-Out zu Outside-In-Selling kommen. Also ganz viel Spaß bei dieser Folge mit Joachim. Joachim, du kannst ja schon auf ein bisschen eine Karriere zurückblicken. Du hast viele große Organisationen gesehen. Und eine Sache, die mir auch immer mal wieder begegnet ist, ist eine sogenannte Matrix-Organisation. Vielleicht kannst du uns mal kurz abholen, was verstehst du eigentlich unter einer Matrix-Organisation? Was ist das eigentlich?
Mache ich gerne, Tim. Ja, Spezialisten in einer Matrix-Organisation brauchst du immer dann, wenn deine Plattform sehr breit geworden ist, ja, und eben so breit, dass ein einzelner Solution Consultant, Solution Engineer die komplette Plattform nicht mehr wirklich glaubwürdig bei den Fachentscheidern vertreten kann. Ja, wenn du ein Speziallösungsanbieter bist, wir nennen die so gar nicht despektierlich klingend Point Solutions, ja, dann hast du wenige Produkte, du hast einen kompletten Überblick, auch in der Tiefe. Jetzt habe ich ja einige Jahre bei Microsoft verbracht, die haben das gleiche Problem, Salesforce sicherlich ähnlich, ServiceNow auch. Ja. Wir haben eine sehr, sehr breite Plattform mit vielen Produkten, wir adressieren sehr unterschiedliche Entscheider. Wir sind eine sehr breite Prozessplattform, das ist die gesamte IT, das ist Risk Security, das sind die Fachbereiche wie Finance Procurement, nicht als Buying Center, sondern wirklich in der Fachlichkeit, bis hin zu den Kundenprozessen, CRM, CSM. Und dann brauchst du eben irgendwann 2 Achsen. Ja, auf deiner Seite hast du einen Account, die machen Kundenbeziehungen, die haben einen Überblick. Und du hast auf der anderen Seite die Lösung, die eben dann auch die technische Tiefe liefern muss. Und ja, wir haben eben dann auch 2 technische Rollen. Einen Field SC für die Kundennähe, den Überblick. Und wir haben die Specialist SCs, die sind bei mir. Die bringen die Tiefe ins Produkt.
Und wie du hast ja gerade schon ein paar andere Softwarefirmen genannt. Ich habe das bei SAP auch so erlebt. Ich glaube, die Benamungen sind irgendwie immer so ein bisschen unterschiedlich. Bei SAP nennt sich das Industry SE und dann hast du die Specialist-Rollen. Aber der Industry SE ist praktisch derjenige, der typischerweise im Vertical drin ist und die Kunden dauerhaft betreut. Und die Specialists, genauso wie du es gerade beschrieben hast, kommen dann rein, wenn die Point Solutions relevant werden, die aber so eine fachliche Tiefe benötigen, dass es im Prinzip durch eine Einzelperson in der Breite nicht mehr abbildbar ist.
Industrie könnte sogar noch eine dritte Dimension sein, so war es bei Microsoft, ja, dass du sozusagen die breit angelegten Plattformspezialisten hattest oder Plattformverantwortlichen hattest, ja, du hattest die Industrieleute und du hast die wirklich mit der technischen Tiefe. Ne? Was bei mir die Specialist-SCs, die tief in die einzelnen Produktdomänen eintauchen. Und eben in so einer Matrix liegen dann auch gewisse Spannungen verborgen, ja, ist teilweise gewollt, manche sind zwangsläufig vorhanden, aber eben die Alternative wäre, du hast diese sehr breit angelegten Generalisten und die sind dann irgendwann einfach nicht mehr good enough und deshalb brauchst du es einfach und musst die Spannungen auflösen.
Ja, genau. Und also Spannung ist ja ein guter Punkt. Ich wollte zu dem Thema, wie man sich auch intern da organisiert, jetzt eigentlich als nächstes direkt mal rübergehen. Jetzt hast du ja praktisch ich habe jetzt schon was gelernt, also dass es nämlich noch, dass es 3 Dimensionen geben kann in der Matrix, selbst wenn wir nur auf Presales schauen. Das heißt, da habe ich ja dann gegebenenfalls, ich sag mal, Handover-Herausforderungen zwischen den verschiedenen SE-Rollen beziehungsweise Presales-Rollen. Und natürlich haben wir aber auch noch unsere Vertriebskollegen, die meistens ja auch dann in einer Matrix-Organisation organisiert sind. Und das spiegelt es im Prinzip nochmal. Das heißt, ich habe auf einmal sehr viele Schnittstellen und die muss ich irgendwie unter einen Hut bekommen. Was sind denn da so die Dinge, die du da beobachtet hast in diesem Zusammenspiel?
Ja, also natürlich, du musst synchronisieren und das jetzt auf verschiedenen Ebenen. Du sagst natürlich, ja, wir sind die technische Pre-Sales-Organisation, da habe ich schon zwei Rollen beschrieben, ja, den Field-SC, also den Generalisten in der Technik und den Specialist-SC mit der Tiefe. Das Gleiche hast du dann auch nochmal auf der Sales-Seite, ja, du hast einen Account-Executive für die Kundenrelation und du hast dort nochmal den sogenannten Solution-Seller, ja, der dann auch eigentlich unseren Specialist-SCs eigentlich gespiegelt gegenübersteht, ja. Ja, und da hast du natürlich dann zwangsläufig die Spannungen, ja, denn der AE kann ja den Umsatz machen mit jedem Produkt. Der will halt letztlich einfach einen Deal closen. Der Field-SC, der will den Technical Win erzielen für den gesamten Deal, ja. Der hat vielleicht auch nicht unbedingt das Interesse, dass jeder kleine Krümel da noch mit drin ist, der ihm Schwierigkeiten bereitet, ja. Der Solution-Seller, der will jetzt ein spezifisches Produkt in den Deal mit reinbringen und der Specialist-SC möchte dessen strategischen Fit nachweisen, ja. Und da gibt es eine Menge Spannungen. Ja, schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass der Kunde das Gefühl bekommt, er arbeitet mit unterschiedlichen Companies, ja, unter einem Dach. Das heißt, ganz wichtig ist, die Klammer da zu bilden, dass du ein gemeinsames Commitment wirklich auf den Kundennutzen hast, ja, und sonst fliegt dir das Ganze eben um die Ohren.
Also vielleicht kann ich es an der Stelle auch mal aus meiner eigenen Vergangenheit teilen, um das nochmal plastisch zu machen, wo ich diesen Konflikt selber sehr konkret gespürt habe. Kannst du mir mal sagen, was du von der Situation hältst? War tatsächlich bei meiner Zeit bei SAP und wir haben dort, also ich war in der Specialist-Rolle, ich habe so eine Commission-Lösung verkauft, also Software, die im großen Stil Provisionen berechnet für Tausende oder Zehntausende von Mitarbeitern, dafür brauchst du eine Spezialsoftware, fair enough. Also war eine Specialist-Rolle und wir haben dann mit den Industry-Teams, so hieß es wie gesagt bei SAP, zusammengearbeitet, bei euch wären es die Field-Teams und wir waren dann teilweise in Deals drin, wo klar war, diese Field Account Executives, die werden mit dem Kunden pro Jahr machen, die teilweise 3 bis 10 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Und wir kamen mit so einer Specialized-Lösung daher, wo du vielleicht bei dem Kunden sehen konntest, okay, damit machst du vielleicht 100 bis 200, vielleicht maximal 500k Umsatz, wo du also nur so einen kleinen Bruchteil vom Gesamtumsatz irgendwie repräsentierst. Und ich mich dann teilweise gefragt habe, so, also warum haben wir gerade auf dem Thema jetzt so eine hohe Attention, wenn ich mir anschaue, du willst ja eigentlich 5 bis 10 Millionen machen und wir reden über 200 bis 300k, so, also wo ist da die Priorisierung?
Absolut. Übrigens lustig, ne? Du hast ja wenigstens ein Thema gehabt, was jeder Seller verstanden hat und den Pain dahinter verstanden hat, weil sonst bist du ja, wenn du da noch ein komplexes Thema hast, was sie nicht mal verstehen, dann wird es ganz, ganz schwierig, ja. Aber natürlich, da gibt es verschiedene Spannungsfelder. Das ist, was du jetzt beschreibst, ist ein ganz typisches, ne? Du hast irgendein kleines, vielleicht strategisches, aber sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Und da beginnt der Vertrieb ja auch intern erstmal, ne? Dass du überhaupt erstmal dein Produkt bewerben musst, den USP intern erstmal verkaufen musst, damit du überhaupt nach außen kommst. Anders ist es dann zum Beispiel auch ein anderes Spannungsfeld, was typisch in dieser Matrix auftritt. Die Solution-Leute, ja, die laufen natürlich auch auf die großen Opportunities. Die müssen ja auch ihr Produkt dann ja sinnvoll platzieren und auch die Opportunities closen. Die laufen nicht unbedingt in die leeren Territories, wo keine Pipeline ist, ja. Und natürlich ist die Wahrnehmung eines Account Executives oder Field SCs, ja, der eben jetzt nicht die Coverage bekommt in seinem Bereich, wo helfen die mir eigentlich, ne? Ich habe eine leere Pipeline, ich bräuchte dringend Hilfe, ja. Und da hast du eben diese ganzen Spannungsfelder, die du eben ja bearbeiten musst und das ist auch dann eine Führungsaufgabe, ja, wo eben dann auch, ja, du kannst dich ja da trefflich dann auch zerfleischen da drin, aber da ist eben wichtig, dass man gegenseitiges Verständnis hat, ja, sagt, ich habe unterschiedliche Parameter, die für mich wichtig sind, aber es muss im großen Ganzen fokussieren. Der Kundennutzen sollte das Bindeglied sein.
100%. Und jetzt hast du ja selber gesagt, du leitest bei euch ja die Specialist-Rolle an und eine Sache, die mir da auch immer wieder begegnet ist, dass man in der Specialist-Rolle auch manchmal ein bisschen so late to the party ist. Ne? Man wird so als Demo-Ressource so ein bisschen wahrgenommen. Dann sind schon sehr viele Gespräche vorher gelaufen, wo du teilweise dich schwer tust, die überhaupt nochmal die Informationen davon zu bekommen. Wirst dann aber relativ spät im Cycle irgendwie aufgefordert, hey, jetzt zeig doch mal das Produkt. Ich tue mich dann natürlich schwer, in der Specialist-Rolle den gesamten Kontext überhaupt zu haben und das, was ich dort zeige, in diesen Kontext einzubetten, weil ich die Informationen, blöd gesagt, gar nicht habe. Wie kann man damit umgehen oder wie coachst du dein Team, damit umzugehen?
Du beschreibst, was wir liebevoll den Demo-Monkey nennen, ja, die Rolle, die keiner so gerne haben möchte, ja, kurzfristig informiert, ja, wir haben jetzt den Kundentermin schon aufgesetzt, das ist morgen, make it happen, ja, und das liebt natürlich keiner, ja. Warum ist das so verbreitet? Weil es irgendwo bequem ist für alle Beteiligten, ne? Der AI, der qualifiziert, der und den Kunden, der setzt die Termine, ja, und der hat die Gesamtkontrolle, ja. Der SC ist aber teilweise auch vielleicht in der Ecke ganz gut beheimatet, weil, ne, also er hat einen klaren Auftrag, ne, seine Rolle ist klar definiert, er kann sein Wissen ausspielen, wenn er den Termin dann realisieren kann. Aber du kaufst dir halt einige Probleme mit der Rollenverteilung. Du kommst spät rein, ne, Discovery ist gelaufen, vielleicht gar keine wirklich, ne, du verstehst die Pains nicht und mitunter machst du die erste Demo, um dann erstmal rauszufinden, was der Kunde wirklich gewollt hätte, ne, weil du ja tiefer in der Technik drin bist und merkst, mein Produkt passt vielleicht gar nicht oder so passt es nicht, wie wir es gerade platzieren. Du wirst aber auch als SC ist eine ungeliebte Rolle, ja, weil du wirst ja irgendwie als austauschbare Ressource da gesehen, ja. Das ist nicht, dass du dann mehrwertvoll ausspielen kannst. Man könnte genauso jetzt einen Partner da wahrscheinlich reinsetzen. Aber das Schlimme ist eigentlich, dass der Kunde keine Value Story bekommt, ne? Der kriegt nicht die Mehrwerte für sein Business aufgezeigt, der kriegt halt Features und Functions um die Ohren gehauen. Und da liegt die große Transformationsleistung drin, dass wir halt vom Technical Fit, ja, auf der rein technischen Ebene zur Value Story, zur Roadmap kommen und dass der Kunde damit auch den Mehrwert bekommt, den er von uns erwartet.
Sag mal, kennt ihr das? Ihr arbeitet gerade an so einem Deal, der eigentlich eurer sein sollte. Ihr habt die bessere Lösung, das weißt du, der Champion weiß das und irgendwie verliert ihr trotzdem. Der Kunde ghostet, das Procurement zieht alles in die Länge und am Ende heißt es, hey, wir haben uns für einen anderen Anbieter entschieden. Und jetzt sitzt ihr da und denkt euch, ey, was zum Geier ist da gerade passiert? Und dann gibt es so Phasen, wo man sich vornimmt, hey, lass uns mal jetzt besser werden. Man schaut sich mal irgendwo ein YouTube-Video zu Discovery an, man liest vielleicht mal ein Buch über Presales, nimmt an einem Webinar teil. Ja? Und dann ist wieder der Alltag da, der nächste POC, die nächste Demo, der nächste Fire Drill. Und nichts wirklich ändert sich, weil du keinen echten Rahmen hast, kein System, das dich kontinuierlich besser macht. Und genau hier kommt die Trusted Advisor Academy ins Spiel. Die Academy bricht dieses riesengroße Thema, wie werde ich ein SE, der Deals nicht nur supportet, sondern auch aktiv gewinnt, auf jeder Ebene in die richtigen Schritte runter. Aber nicht mit einem Einmal-Workshop, den du nach 3 Tagen wieder vergessen hast, sondern mit einem 12-Monate-System, das dir in die Welt zu dir passt, deinem Level und deiner Rolle. Leute beschreiben die Academy mittlerweile so: Hey, ich verstehe endlich, warum manche Deals laufen und andere nicht. Ich weiß, was ich in der Discovery fragen muss. Ich weiß, wie ich einen Champion aufbaue. Ich weiß, wie ich den Technical Win so gestalte, dass Procurement meinem Account Executive später nicht mehr in die Suppe spucken kann. Du lernst, wie du Pain Chains baust, die echten Business Pain aufdecken, nicht nur das Feature Bingo, das keinen C-Level mehr interessiert. Du lernst, wie du Mutual Evaluation Plans aufsetzt, die den Deal auf eurer Timeline halten. Und bei der Positionierung ist es dasselbe. Alles wird auf ein konkretes Framework heruntergebrochen. Du weißt, wie du dich als Trusted Advisor positionierst und nicht als Demo Monkey. Wenn wir das alles mal ausklammern, die ganze Methodik, die ganzen Frameworks, alles super wichtig, aber am Ende zählen die Resultate. Über 250 Solution Engineers von Firmen wie Salesforce, Adobe, Zscaler und Lookanet nutzen bereits die Academy. Und die Ergebnisse sprechen für sich: höhere Winrates, kürzere Sales Cycles und die SEs, die endlich den Impact haben, den sie auch verdienen. Und das Geile ist, die Trusted Advisor Academy ist eben kein Workshop, der dich danach allein lässt. Egal, ob du Junior SE oder SE Director mit 15 Jahren Erfahrung bist, die Academy weiß genau, wo du gerade stehst und was du als nächstes lernen solltest. Mehrfach pro Woche Live-Sessions, eine Community aus den besten SEs im Dachraum und ein Leadership-Track für alle, die SE-Teams führen. Ihr holt euch nicht nur ein Programm, das nach 8 Wochen abgeschlossen ist, sondern etwas, das sich über 12 Monate systematisch besser macht und darüber hinaus. Also, wenn du endlich der SE sein willst, der Deals gewinnt und nicht nur supportet, dann geh jetzt auf serockstars.com, schau dir an, was die Academy bietet und buch den kostenlosen Discovery Call. Du kannst dich selbst davon überzeugen, ob das zu dir und deinem Team passt. Es gibt keine Ausreden. Ich bedanke mich bei euch und weiter geht's mit dem Podcast.
Mega gut und also ich fühle es einfach komplett. Ich hatte, wenn ich da nochmal aus dem Nähkästchen plaudern darf, ich hatte mal so einen Deal, wo das genauso passiert ist und auch hier, da war wieder diese wie Commissions-Lösung war, eben angesagt. Und dann habe ich innerhalb der ersten 10 Minuten versucht, mit dem Kunden eben da zu engagen, habe versucht, auch ein bisschen inhaltlich nochmal zu sprechen und habe dann innerhalb der ersten 10 Minuten rausgefunden, dass die ihren Vertriebsmitarbeitern gar keine Provision bezahlen. Und ich hatte halt einen langen Termin vorbereitet, um über Commissions zu sprechen, wo ich mir denke, ja, okay, also da können wir an der Stelle jetzt auf jeden Fall mal einen Punkt setzen. Ne? Also so viel dazu. Also
der Klassiker, ja. Naja, also wichtig ist, also ich glaube, das ist ja auch für die Rolle des SCs maßgeblich. Ne? Strategisch bist du nicht, wenn du den Kunden die Frage beantwortest, kann euer Produkt XYZ, ne? Habt ihr Funktionalität ABC mit an Bord? Sondern wenn du die Frage stellst oder beantworten kannst, was wollen sie eigentlich erreichen? Da wollen wir hin, ja, und das macht ja auch mehr Spaß und ist eine ambitioniertere Rolle, aber auch eine schwierigere.
Ja, Was sagst du denn jetzt deinen Teams, wenn die sich genau mit der Situation konfrontiert sehen, wenn die jetzt sagen, hey, ich bekomme hier ständig von meinen Kollegen Termine aufgedrückt, da ist dann die Aufforderung, bitte Produkt mal zeigen. Also sagst du denen, hey, also ich meine, jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, sich damit umzugehen. Ich will jetzt gar nichts von meiner Meinung preisgeben, aber was sagst du denn deinem Team, was sie dann machen sollen? Ist es, sagst du eher, hey, lieber einen Schritt zurück, lieber nochmal Discovery, auch wenn die schon dreimal gesprochen haben, oder schlägst du einen Alternativweg vor, oder muss es schon vorher ganz anders laufen dann?
Wir haben vorhin schon angerissen, ja, das Verkaufen eines Solution Sellers und eines Specialist STs beginnt erstmal intern, ja. Und das ist auch Value Selling, Tim, ja, ist doch ganz klar. Mhm. Also wenn du sagst, ich sitze da und schimpfe, weil die nehmen mich nie rein und ich komme immer zu spät rein, dann musst du dir die Frage auch gefallen lassen, hast du dein internes Value Selling richtig gut betrieben, ja. Und da gilt doch genau das Gleiche, weil die Discovery also zu machen, wo sind deine Business Pains, lieber Seller, ja, wo kann ich dir denn helfen, wo passe ich für dich rein? Habe ich dir den Vertrieb so einfach gemacht, dass du wirklich verstehst, was mein Produkt ist, dass du wirklich verstehst, wie ist unsere Roleplay zusammen? Ja, idealerweise ist für den natürlich, er versteht, was ist meine Zielgruppe, wen muss ich ansprechen, was ist so das Narrativ, was wir setzen und wo kann ich dann den Übergabepunkt setzen, ja, dass du wirklich da auch einen guten Service bietest für deinen Accounter und dann wirst du da zwangsläufig auch in einer anderen Rolle landen, aber wie gesagt, es ist Value Selling halt intern dann.
Ja, mega. Also geht mir super ins Ohr. Und ich bin nicht sicher, ob das damit im Zusammenhang steht, aber ich frage es jetzt einfach mal direkt im Anschluss. Du hattest mir im Vorgespräch, und ich fand es ganz plakativ und deswegen habe ich es hier auch aufgenommen, wir müssen als Pre-Sales-Organisation Inside-Out statt Outside-In verkaufen. Meinst du das damit, dass man diesen internen Verkaufsprozess auch ownen muss oder bist damit noch was anderes gemeint?
Also das Outside-In war wiederum was anderes. Das war tatsächlich nach extern betrachtet, ja. Ja, also wir wollen von Inside-Out zu Outside-In. Aber vielleicht vorab nochmal, ja, was mir halt eben einfach wichtig ist, wir wollen die Rolle anders positionieren, ja. Wir wollen halt weg von diesem Demo-Monkey kommen. Wir wollen Richtung Strategic Leadership kommen, die Value-Story besser erzählen können, ja. Und das sind aus meiner Sicht eben einfach drei Dinge wichtig. Das eine haben wir gerade schon angerissen, ja. Das Thema Timing, ja, wir wollen früher rein in die Deals, aber wir wollen auch ein bisschen länger drinnen bleiben, ja. Das heißt, nicht nur einfach nach Demo raus und dann na, fire and forget, sondern wirklich auch dran zu bleiben und zu verstehen, was ist aus dem Ding denn geworden? Wo kann ich noch helfen? Was sind die nächsten Schritte? Wo fehlt es noch, dass ich den Tech-Win erreiche, ja? Und das erfordert dann ein anderes Skillset und das wird jetzt wieder Wasser auf deine Mühlen sein, ja? Weil du musst dann halt gucken, dass du nicht nur das technische Enablement machst, sondern eben auch die Leute in die Lage versetzt, dass sie zum Beispiel mit einem CFO über Business Outcomes reden können, ja? Und dann, das ist mir noch ganz wichtig, ja, so eine Transformation kriegst du nur hin, wenn du ein anderes Selbstbild hast. Die Leute müssen eben in eine andere Rolle wollen, ja, und sie sind heute halt oftmals eine technische Instanz, da sind sie stark, sie haben tiefes Domain-Knowledge, da ziehen sie ihr Selbstbewusstsein raus, ja. Und jetzt sagst du, du musst mehr Business-Berater werden. Für manchen Techie ist das irgendwie schon was Insolides, ne, ja, sowas, was man eigentlich gar nicht so will, High-Level nicht über Features und Functions reden, aber das ist wichtig, ne? Das technische Enablement muss befähigen, dass du dann wirklich das Business Outcome Selling machst. Nur gemeinsam wird etwas draus. Und wichtig ist nochmal diese Transformation aus meiner Sicht, ist ein Mindshift. Ja, also ist vor allem ein Mindset-Thema. Ja. Jetzt habe ich nur deine Frage nicht so richtig beantwortet zum Outcome.
Alles gut. Lass uns das kurz parken, weil ich noch eine Rückfrage zu dem habe, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Also Ich sag dann nur Ja und Amen, wie du schon sagst, ja, Wasser auf meine Mühlen. Und gleichzeitig stelle ich aber auch fest, dass viele Diskussionen, und vielleicht ist das die Social Media Bubble, vielleicht ist es aber auch nicht, und deswegen treibt es mich gerade um, dass sehr häufig in letzter Zeit davon gesprochen wird, dass die SE-Rolle doch wieder ein bisschen mehr technischer werden muss. Ne? Es gibt jetzt irgendwie Ambitionen, diesen sogenannten Forward Deployed Engineer zu entwickeln. Das ist ein Mensch, der sehr viele SE-Fähigkeiten mit sich bringt, aber gleichzeitig auch hands-on beim Kunden Dinge implementiert, POVs ausführt, Integrationen aufsetzt und so weiter, wo ich sage, dafür brauche ich natürlich ein sehr technisches Skillset. Für mich ist es ein totales Spannungsfeld und ich habe da gar keine fertige Meinung dazu, aber ich wollte es mal mit dir spiegeln. Also nimmst du das, also verstehst du, worauf ich hinaus will und wie,
ja,
wie vereint sich das mit dem, was du gerade gesagt hast?
Was hast du gerade gesagt? Ich spüre dich da an der Stelle absolut, ja. Das ist ein Thema, das ist eigentlich der Lösungsarchitekt, ne? Ich war auch lange im Servicevertrieb, ja, vor einigen Jahren und da hast du natürlich klassisch diese Rolle gehabt, ja, der, also ein Mensch, der den Kunden, die Kundenbedarfe in eine technische Lösung übersetzen kann. Ja? Das ist jemand, der Technik versteht, aber halt eben auch die Breite dann bedienen kann, der Lösungsarchitekt. In der klassischen Vertriebsorganisation ist der nicht vorgesehen. Zumindest in der Vergangenheit war er nicht vorgesehen. Ja? Aber ist vielleicht auch die größte Lücke, die man sehr oft hat. Ja? Wenn eben der Kunde jetzt ein Problem hat, was ja meistens dann nicht nur in einer Lösungsdomäne sitzt, ja, sondern dann verschiedene überspannt, ja, dann hast du ja das Account-Team auf der einen Seite da, ja, die aber auch oftmals ja nicht wirklich aus der Implementierung kommen und so eine Lösungsarchitektenrolle dann auch nicht spielen können, ja. Und da wird es dann schwierig, ne? Du hast schon eben einen Teil der Lösung skizziert, diese Forward Deployed Engineers, auch wir sind jetzt dabei, die genau aufzubauen, ja. Mitunter sind es dann Partner, die du mit reinnehmen musst in die komplexeren Deals, die dir dann helfen, dann diese Lösung zu entwickeln. Das kann die eigene Professional Services Organisation sein, was du bei den großen Plattformanbietern in der Regel ja auch hast, ja. Aber du hast schon angesprochen, gerade im Bereich der agentischen KI, wo wir jetzt uns alle tummeln, ja, und vielleicht auch von vielen Playern schon viel versprochen worden ist und die Kunden das ein oder andere Problemchen schon erkannt haben, das nicht alles so liefern können.
Ich benenne keine Namen, ja.
Nein, natürlich nicht, ja. Aber dann haben sich die ein oder anderen schon die Finger verbrannt und die wollen natürlich jetzt auch mal sehen und sagen, ja, nix hier, ich bin doch keine unproven Plattform, du zeigst mir jetzt mal, was du kannst. Dann bist du beim POV, dann bist du beim POC und jetzt wird es halt wirklich sehr technisch. Also ja, wir merken auch, dass wir jetzt mit unseren technischen Presales-Leuten deutlich wieder stärker hands-on werden müssen. Ja? Teilweise kannst du auch Spezialrollen dann wieder schaffen, auch da sind wir dran. Ja? Aber es gibt nicht die eine Antwort auf dieses sehr komplexe Problem, was du gerade beschrieben hast, sondern es ist ein Set of Answers, würde ich sagen, ja, vielfältig. Und du musst wahrscheinlich verschiedene Dimensionen spielen. Ja, wie gesagt, Professional Service Organisation, Partnerorganisation, deine eigenen Leute weiter skillen, Spezialrollen schaffen, um dieses Problem zu lösen. Und da wirst du natürlich auch nach strategischem Deal oder Deal Size und verschiedenen anderen Dingen vorgehen und dann versuchen, da die ideale Lösung zu schaffen, wenn es die gibt.
Ja. Weißt du, über meine persönliche Karriere hinweg war ich tatsächlich immer mehr doch eher business-fokussiert als technisch fokussiert. Ich bin zwar eigentlich Ingenieur, aber eher im Business-Fokus gewesen, weil die Themen mir ein bisschen mehr Spaß gemacht haben, fairerweise. Und jetzt muss ich auf die letzten 3-4 Wochen zurückschauen. Und so oft, wie ich mein Terminal auf meinem Mac aufgemacht habe und mich mit Claude Code und meinem OpenClaw und so weiter und GitHub-Repositories runtergelassen habe, wie in den letzten 4 Wochen, also das habe ich die letzten 10 Jahre davor nicht gemacht. Von daher, also wir probieren auch ein paar Dinge aus. Und ich merke, dass ich selber teilweise an technische Grenzen kommen, aber auch gleichzeitig ganz viel dazulernen kann, macht ja auch Spaß ein bisschen. Von daher, also, obwohl wir gar nicht mehr die SEs sind, der Jan und ich, sondern jetzt eben in der Gründungsrolle, versuchen wir uns auch mit diesen Themen ein bisschen auseinanderzusetzen und ja, wie gesagt, kann auch ein bisschen Bock.
Es geht an keinem vorbei. Und du bist ja noch ein paar Jahre jünger als ich, ja. Also glaub mir, nicht mal an mir geht das vorbei. Also auch ich bin ganz schön hands-on unterwegs und natürlich nutze ich auch die ganzen ChatGPTs und Claude und Copilot und so weiter. Also es wäre gelogen, wenn ich sage, ich arbeite den ganzen Tag nur mit unserem eigenen Now Assist. Also auch hier sind mit unterschiedlichen Plattformen unterwegs.
Ich habe mit dem Martin Kraus, Grüße gehen raus, der ist ja auch Teil deines Teams, wenn ich richtig liege,
genau.
Auch ein bisschen hinterhergeschrieben, der auch schon angefangen hat, sich da ein bisschen reinzufuchsen und auszuprobieren. Also ja, ist am Ende auch einfach, was ein bisschen Spaß macht.
Absolut, da hast du recht. Aber ich habe immer noch diese Frage mit dem Outside-In und Inside-Out. Ich habe dir die vorhin weggenommen, falls du die
alles aufgreifen
möchtest.
Nicht, dass ich.
Ja.
Lass es nochmal aufkommen.
Die Frage ging in die Richtung, dass du gesagt hast, wir haben oftmals das Problem, dass wir halt ein Inside-Out-Selling betreiben, ja? Und was ich darunter verstehe, oder? So hatte ich die Frage verstanden.
Genau, das war die Frage. Ja, genau.
Ja. Also ja, ist aus meiner Sicht eins der klassischen Problemfelder, was wir haben, gerade bei den großen Plattformanbietern, nicht nur wahrscheinlich, ne? Aber ja, wenn du jetzt sozusagen irgendwo unten in deinem Silo, in deiner Domäne drinnen bist, ja, du wirst ja immer Druck betankt von deiner Marketing, von deiner Business Unit, Organisation, Produktgruppe, ja, mit ich sage jetzt mal den neuen Features, die da deine Lösung jetzt hat, ja. Und im Prinzip suchst du dir jetzt den passenden Kunden, der ein Problem hat, was zu deiner Lösung passt. Das ist klassisches Inside-Out-Selling, ja. Und damit marschierst du dann zum Kunden mit deinen glänzenden Slides und erklärst dem Kunden, schau mal, was ich für eine tolle Lösung für dich habe. Hast du denn nicht ein Problem für meine Lösung? Also im Prinzip machst du dein Problem, nämlich verkaufen zu wollen, zum Problem des Kunden. Der sitzt dann dir gegenüber, wie du es vorhin beschrieben hast, nickt freundlich und denkt, was will dieser Mensch von mir? Ja. Und das ist natürlich das klassische Inside-Out. Und in manchen Fällen mag es erfolgreich sein, in vielen ist es eben nicht. Außerdem beginnt eben beim Kundenproblem, wir haben es verschiedentlich gestreift, das macht die ganze Sache sehr komplex. Ja. Aber es ist auch ja ein Charme da drin, weil Outside-In, da belegst du oftmals über verschiedene Pillars und gerade für einen großen Plattformanbieter ist das ja genau die Möglichkeit, dass du sagen kannst, ich bin keine Point Solution, ja, sondern ich habe eine Plattform, die über viele Domänen hinweg deine Probleme ganzheitlich adressieren kann. Ja. Das ist der Charme, da wollen wir hin, auch wenn es sehr viel komplizierter ist und von uns eben viel abfordert. Trotzdem, darin liegt die Strategie, da müssen wir hin. Und deshalb für uns das große Thema, der heilige Gral sozusagen unserer Sales Approaches. Wie kommen wir von Inside Out zu Outside In Selling?
Ja, okay. Ja, du, find ich eine spannende Perspektive. Ich meine, ich habe die Frage, die kursiert schon seit vielen Jahren immer mal wieder so in meinem Kopf herum. Wenn ich jetzt anfange, beispielsweise mit einem Kunden in so eine Discovery reinzugehen, dann kann ich ja ganz blöd mal am Anfang fragen, so, hey, erzähl mir mal, was sind so deine Top 3 Probleme? Ne? So eine Frage kann ich ja mal stellen vielleicht. Vielleicht habe ich auch schon ein bisschen eine Hypothese aufgestellt und mache es konkreter, aber so ein Discovery-Gespräch mit einer Problemorientierung zu beginnen, halte ich erstmal für grundsätzlich eine gute Sache, bevor wir anfangen, unsere Produkte und unsere Features auszupacken. So. Und gleichzeitig ist das natürlich eine extrem offene Frage. So, erzähl mir mal von deinen Top 3 Problemen. Ja, meine Güte, da drüben habe ich ein Finance-Problem, da drüben habe ich ein Logistik-Problem, da habe ich ein E-Commerce-Problem, whatever. Ne? Wenn ich jetzt als Spezialanbieter da reinkomme, also nicht so wie ihr, sondern vielleicht als ich sag mal, mittelgroßes Scale-Up mit 1.000, 2.000 Mitarbeitern, wo ich vielleicht 1 bis 2 Module in meinem Portfolio habe und mit so einer offenen Frage reingehe, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der mir jetzt ein Problem nennt, was ich auch wirklich lösen kann? Also bringt gar nichts, dieses Gespräch zu führen. Das ist für euch natürlich ein tolles Privileg, weil ihr sehr breit aufgestellt seid und im Prinzip fast so eine Art Betriebssystem anbieten könnt, wo ihr wahrscheinlich sehr vielen Problemen unterstützen könnt und deswegen so eine Fragestellung viel mehr Sinn ergibt. Wohingegen ich bei einem Spezialanbieter vermutlich eher schon in der Fragestellung für das Problem viel spitzer werden würde, als absolut, so offen reinzugehen, wie du es gerade beschreibst.
Liegt viel Charme drin, aber eine große Aufgabe, ja, wie eben schon umrissen, ja, hast du völlig recht.
So, vielleicht können wir nochmal in eine Sache reingehen, nämlich, wie organisieren sich eigentlich die Account-Teams? Wir haben die Spezialisten, wir haben das Field, wir haben die AEs, wir haben die SEs und jetzt geht es ja auch darum, also auch mal eine Entscheidung zu treffen, ne? Welches Produkt platzieren wir jetzt beim Kunden? Wie gehen wir bei diesem Kunden strategisch vor? Wir haben auch bei Miro regelmäßig für die großen Kunden haben wir dann so Account-Planning-Sessions gemacht. Da stelle ich mir jetzt vor, da sitzen bei euch vermutlich dann eben auch die Field und die SE und die Spezialisten. Wie kommt man da gemeinsam überhaupt auf Nenner? Oder gibt es da eine Person oder ein Gremium, was die Oberhand hat? Oder ist das mehr ein konsensgetriebener, demokratischer Prozess, wenn ihr anfangt, über Strategien nachzudenken?
Ja, du wirst wahrscheinlich im Zweifel nicht alles basisdemokratisch in einem Unternehmen lösen können. Ja, natürlich wollen wir sehr viel an der Basis entscheiden. Aber ja, du besprichst ja natürlich eine sehr, sehr komplexe Sache an. Wie schaffen wir es, dass der Kunde uns nicht als unterschiedliche Unternehmen unter einem Dach wahrnimmt, sondern dass das Ganze homogen nach außen ankommt und aus einem Guss aussieht? Ja, und da wird natürlich das Account-Team nach außen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Ja, und in den frühen Phasen einer Opportunity sichtbar den Lead dann auch zu übernehmen. Übrigens über die gesamte Phase. Ja, die müssen natürlich immer die Klammer zusammenhalten. Aber vor allem Themen wie Discovery, Stakeholder Mapping und so weiter, ja, das führt halt in der Regel das Field, ja. Und dann holen die dann entsprechend ihre Spezialisten rein für die richtigen Themen, ja. Sollte aber immer noch früh genug sein, also nicht nach der Discovery-Phase, sondern ja, es kann ja eine allgemeine Discovery erstmal stattfinden. Dann werden dir ja oftmals die Stakeholder genannt, mit denen du tiefer einsteigen kannst, wo du dann entsprechend hier diese Discoveries durchführst, ja. Und ja, dann kann unterschiedlich im Zeitverlauf sein, wer jetzt wirklich führt. Ne? Du kannst durchaus eine Opportunity haben, die sehr technikgetrieben ist, ja, wo du dann auch einen Specialist-SC nach außen führen willst. Nehmen wir an, du hast eine IPO- oder OT-Lösung. Das wird halt ein sehr technisches Play sein. Da kannst du den eigentlich direkt an den Start schicken. Ja. Aber wichtig ist, es ist ein Zusammenspiel, eine Opportunity ist ein Projekt, das muss gemanagt werden. Ja, die Orchestration muss aus dem Account-Team stattfinden. Aber die erfinden das Rad nicht immer neu. Ja. Wir haben unsere Engagement-Modelle. die eben ein typisches Zusammenspiel zwischen den einzelnen Einheiten erstmal aufdefinieren, ja, und dann eben sagen, entlang der Sales Stages, na, das sind so die Rollenverteilung, das ist die Aufgabe, das sind die Dinge, die zu tun sind und die klassischen Rocky-Modelle, ja. Aber wir wissen ja auch, na, die beste Methode, dass gar nichts funktioniert, ist, jeder macht Dienst nach Vorschrift, jeder guckt mit dem Finger auf seine Rocky-Matrix, sagt nicht mein Job, ja, und am Schluss kommt kein Ergebnis raus. Deshalb am Schluss muss das Ganze bewirtschaftet und gemanagt werden. Aber ja, wir haben diese Blueprints erstmal, die Regeln erstmal definieren entlang der Sales Stages, wer was dann zu tun hat. Aber es muss atmen.
Ja. Ja. Wir hatten jetzt im Vorgespräch, und ich blicke auch ein bisschen auf die Zeit, von daher vielleicht vorletzte Frage an dich. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dass eine der großen Herausforderungen, die ich persönlich auch beobachtet habe, je größer so eine Organisation wird, und ServiceNow auch in Deutschland ist ja jetzt massiv auch gewachsen, ihr habt jetzt ein riesiges SE-Team alleine in Deutschland und weltweit ja sowieso. Und eine Herausforderung bei großen Organisationen ist natürlich auch, das Wissen in allen Köpfen zu multiplizieren. Das heißt, wir haben irgendwo vielleicht ein gutes Projekt gemacht, wir haben vielleicht eine Innovation ausprobiert, das hat richtig gut funktioniert. Und jetzt will ich ja das idealerweise skalierbar über unseren gesamten Vertriebsprozess, über die Organisation in den Köpfen der Menschen verankern, damit es gut funktioniert. Da hast du im Vorgespräch darüber gesprochen, also ich nenne es mal, also ich zitiere, Innovate, Share and Scale. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, also wie du darauf gekommen bist und wie ihr das umsetzt im Alltag.
Also ist unser Motto, das ist jetzt nicht nur für mein Team, 40 Leute, die bei mir sind, sondern das ist sozusagen auch das Motto meines Chefs, ja, der 160 Solution Consultants bei sich dann im Bereich hat. Innovate, Share, Scale ist für uns ein Motto. Da kannst du wirklich auch ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Das ist das, was wir erreichen wollen. Und da stelle ich mal eine These in den Raum. Innovation ist eine Frage primär der Unternehmenskultur. Ja. Es ist sicherlich kein Schaden, eine Kultur auch mit Prozessen und Systemen zu unterlegen, aber die Kultur ist ganz, ganz wichtig. Ja. Weil Innovation lebt halt vom Mut, etwas ausprobieren zu dürfen, auch mal einen Fehler machen zu dürfen, idealerweise nicht immer wieder den gleichen, ja, dass du dann lernst, aber eben dann erlernt es dann auch zu teilen, ja, nicht als deine eigene IP eifersüchtig zu verteidigen und zu sagen, das ist mein USP, verstecke ich gut, ne, und lass ihn nur persönlich raus, sondern Liebe und Wissen ist etwas, was sich vermehrt, ne, indem du es teilst, kriegst mehr zurück, als du gibst, und dann skalieren ist halt vor allem das Gute, nicht nur davon zu reden, vielleicht einmal zu sagen, schau mal diesen tollen Deal, den wir jetzt da bejubeln, ja, sondern wirklich auch zu sagen, ich gehe ein Stück weiter, ja, das, was ich in diesem Deal erlernt habe, das entwickle ich ein Stück weiter, dass ich Artefakte schaffe, die ich wiederverwenden kann. Ja, also noch ein bisschen mehr Pre-Sales dann vielleicht an der Stelle zu investieren. Ja, da haben wir natürlich auch dann Tools, wo wir dann solche Dinge austauschen können, dass wir sie wiederfinden. Und das können unterschiedliche Artefakte sein, Demos, Talktracks, Workshop-Formate und so weiter. Aber es kostet Zeit, es ist Energie und du musst es incentivieren und das soll auch Teil deiner Ziele sein, ja, dass die Leute tatsächlich auch daran gemessen werden, genau diese Innovationskultur zu schaffen. Ja.
Eine letzte Rückfrage dazu, weil ich glaube, das ist der Make- oder Break-Point, zumindest nach meiner Erfahrung. Du hast gerade gesagt, die Leute müssen natürlich das dann auch finden können. Das heißt, die Herausforderung, die ich im Kopf sehe, ist, ich weiß ja nicht, was ich nicht weiß. Und wenn dort irgendwo eine Innovation stattgefunden hat und ich bin jetzt ein anderer SE, der theoretisch von etwas profitieren könnte, was der Kollege vor 3 Monaten auch schon mal ausprobiert hat, was richtig gut funktioniert hat, wie werde ich überhaupt darauf aufmerksam? Wie handhabt ihr das? Die Auffindbarkeit sozusagen dieses Wissens.
Ja, jetzt ist natürlich ServiceNow eine Prozessplattform und wir haben ja Knowledge Sharing und Knowledge Bases ist ja auch eins der zentralen Themen, was wir haben. Und natürlich haben wir dann entsprechend auch die KI-Tools, die dann unsere internen Quellen auch anzapfen können. Aber die können nur Quellen anzapfen, die da sind. Ja, das heißt, natürlich musst du dann Repositories schaffen, wo du dann deine Artefakte dann hochladen kannst. Ja, die werden nach unterschiedlichen Dimensionen dann auch klassifiziert. Ja, was für ein Typ habe ich hier? Zielt es auf eine bestimmte Industrie, auf einen bestimmten Funktionsbereich und so weiter. Ja. Und damit kannst du das natürlich zum Beispiel über KI dann den Leuten zur Verfügung stellen. Ja, das sind wir heute auch gut aufgestellt. Aber sicherlich sind es auch die klassischen Formate wie Team Calls, ja, wo du eben ein Best Practice Sharing mit drin hast, ja, Enablement Calls, wo du das breitere Field dann entsprechend wiederum da mitnimmst, ja, und natürlich dann immer zielgruppenspezifisch die Dinge aufzuarbeiten in der entsprechenden technischen Tiefe, wie es auf deine Gruppe passt.
Ja, besten Dank fürs Teilen. Und also ich weiß, du musst gleich in einen Forecast-Call.
Alter, daher, lass ich nicht. Ich habe mich schon exkulpiert, dass ich später komme.
Eine letzte Frage für dich. Wir hatten im Vorgespräch noch ein paar mehr Termen angerissen und ich will jetzt nicht, dass du aus dem Gespräch rausgehst mit etwas, was du gerne noch loswerden wolltest. Deswegen ganz offen frage ich, was gibt es noch, was wir hiermit platzieren sollen, was vielleicht auch ja dein Team, das hier vielleicht auch ab und zu mal reinhört, noch mitnehmen soll oder darf? Gibt es noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt zum Thema Matrix-Organisation im Allgemeinen?
Eine Sache würde ich vielleicht noch mitnehmen, ja. Wir haben ja jetzt tatsächlich, ich habe diese neue Rolle angetreten, ja, ich bin ja schon eine Weile bei ServiceNow, habe vorher eben Field Solution Consulting Teams geleitet, ja, und jetzt ist es eben diese Specialist-SC-Rolle, wo wir uns eben auch vorgenommen haben, vieles zu verändern, ja, und für mich war halt einfach ganz maßgeblich, wenn du eine Veränderung erreichen willst, musst du auch bei der Kultur anfangen, so wie vorhin beim Lernen, ja. Es gibt ein Zitat, ich glaube, es wird Jack Welch zugeschrieben, Satya Nadella hat es immer wieder verwendet, Culture eats strategy for breakfast, ja, und da bin ich jemand, der ganz tief daran glaubt, ja, und wie gesagt, ich habe, als ich den neuen Job angetreten habe, auch eigentlich erstmal eine Discovery gemacht, ja, ich habe mit internen, externen Stakeholdern gesprochen und sagen, was erwartest du denn von der Rolle, aber auch bei in meinem Team erstmal auch die Frage gestellt, was möchtest du als Ergebnis aus diesem Team haben? Was bist du bereit dafür reinzutun? Ja, dass wir etwas gemeinsam schaffen, was besser ist als im Einzelnen. Ja, und da stand halt für mich dann als Ergebnis auch eine Vision, auf die wir hinsteuern wollen. Ja, ohne Vision hast du keine Richtung, die du gehen kannst. Ja, keine Strategie. Also stolperst du halt erstmal direkt in die Execution, wie es so oft läuft. Und dann bist du im täglichen Wirbelwind und deine Leute fragen dich irgendwann, okay, was bringt der Neue jetzt eigentlich mit? Ja, was hat das Ganze jetzt gebracht? Ja, und das ist halt ganz wichtig. Wir wollen keine Demo-Monkeys sein, wir wollen Thought Leaders sein. Ja, und da ist schlecht, wenn du dann jammerst. Besser ist, du gestaltest. Ja, also musst du halt zum Beispiel so ein Engagement-Model dann mal bauen und sagen, so, idealerweise wird man folgendermaßen zusammenarbeiten. Das ist eine Diskussion, die führst du in Unternehmen. Da bist du wieder am Value-Selling, dass du den Leuten sagst, schau mal, du kriegst da mehr raus, was anderes raus, wenn wir so zusammenarbeiten. Das ist auch nützlich für dich. Und dann haben wir jetzt ein Book of Business geschaffen, wo wir diese ganzen Dinge wirklich mal versuchen zusammenzubringen. Vision, Strategie, strategische Initiativen. Für mich eine Transformationsphase, die hat erst begonnen. Ja, da ist noch viel zu tun. Aber jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und ich glaube, wir haben ein paar erste Schritte schon bewältigt und sind in einer guten Richtung unterwegs. Aber wie gesagt, die Kultur steht am Anfang. Und da war mein Augenmerk jetzt drauf. Schaff eine Kultur, dass die Leute verstehen, wo du hin willst und Bock haben, mitzugehen.
Ja, mega cool. Also besten Dank, Joachim, fürs Teilen. Ich bin dir super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal ein bisschen Einblick zu geben. Ich wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg weiterhin in der neuen Rolle und in der Gestaltung, die du gerade so schön beschrieben hast. Also wunderbares Schlusswort. Was Besseres hätte ich mir nicht wünschen können. Von daher bleibt mir nur übrig zu sagen, danke Joachim, dass du hier warst. Hat Spaß gemacht.
Dito hier, vielen Dank. Und dann geht's für mich jetzt ab in den Forecast-Call. Ne? Ein bisschen Realität gehört immer zum Leben. Danke.
Viel Spaß dabei. Ciao. So, das war's für heute mit Joachim. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was ich aus diesem Gespräch mitnehme. Erstens, Matrix-Organisationen sind kein Luxus. Ab einer gewissen Plattform-Bandbreite brauchst du einfach Spezialisten, die die technische Tiefe glaubwürdig vertreten können. Aber mit der Matrix kommen Spannungen und die sind teilweise sogar gewollt. So, zweitens, der Demo-Monkey ist real. Wenn du als SE immer nur kurzfristig reingeholt wirst, um Features vorzuführen, dann wirst du zur austauschbaren Ressource. Und der Weg heraus, früher rein in die Deals, länger dranbleiben und vor allem dein internes Value-Selling genauso ernst nehmen wie das externe. Denn der Vertrieb nach innen beginnt, bevor du überhaupt zum Kunden kommst. Drittens, Inside-Out versus Outside-In. Hör auf, dem Kunden eine Lösung zu verkaufen, für die er erst noch ein Problem finden muss. Starte beim Kundenproblem, auch wenn das komplexer ist und mehr von dir abverlangt. Und viertens, Innovate, Share and Scale. Wissen vermehrt sich, indem du es teilst. Aber das passiert nicht von alleine. Du brauchst eine Kultur, die das fördert und Leute, die Bock haben, mitzugehen. Oder wie Joachim es sagt, Culture eats strategy for breakfast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne den Podcast und lass uns eine Bewertung da. Wenn du dein Presales-Team auf das nächste Level bringen willst, dann schau gerne mal auf die Trusted Advisor Academy auf serockstars.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.